und herzlich willkommen bei Nebenwertewelt. Mein Name ist Carsten Müller und heute soll es um den Stoff gehen, der essentiell wichtig ist für die Energiewende. Es geht heute um Lithium. Wobei die Marktlage denkbar schlecht ist, obwohl ohne Lithium keine Batterie läuft, kein Elektroauto und noch viele andere Anwendungen, hat der Lithiumpreis in den vergangenen Jahren stetig abgenommen. Doch es gibt Akteure im Markt, die hier nicht nur auf eine Preiswende setzen, sondern auf die trotz Preisverfall stetig steigende Nachfrage. Eines dieser Unternehmen ist die deutsch-kanadische Rocktech Lithium. Das Unternehmen plant derzeit den Bau eines Konverters im brandenburgischen Guben. Gelingt das, wäre dieser Konverter einer der ersten Anlagen Europas zur Verarbeitung von Lithiumhydroxid in Batteriequalität. Doch der Weg dahin ist anspruchsvoll. Planungen, Genehmigungen, Rohstoffbeschaffung und vor allem auch die Finanzierung sind weiterhin herausfordernd. Auch geopolitisch bleibt es unruhig. Über all das spreche ich heute mit Dirk Habecke. Er ist Chairman und langjähriger Kopf hinter Rocktech Lithium. Herzlich willkommen.
Hallo und Dankeschön.
Ja, für die Zuschauer oder Zuhörer, die jetzt Rocktech Lithium vielleicht noch nicht so genau kennen, vielleicht kannst du ganz kurz mal umreißen, was denn eigentlich eure Firma macht.
Also wie das unser Name sagt, sind wir ein angehender Lithiumproduzent. Lithium ist der wichtigste Bestandteil der Batteriezellen, die wir sowohl in den Elektroautos haben, die wir aber auch für das sogenannte Stationary Storage in den Energiesystemen benötigen, einer der riesigen Wachstumsmärkte. Wir wollen und werden in verschiedenen Regionen in Europa, auch in Nordamerika, Lithium-Converter, das sind große Lithium-Raffinerien, aufsetzen. Wir werden dazu parallel den notwendigen Rohstoff besorgen, der aus dem Boden kommt, den in diesen Lithium-Konvertern weiterverarbeiten zum reinen batteriefähigen Lithium und in wenigen Jahren auch damit beginnen, die Batteriezellen, die immer stärker auf den Markt kommen, zu recyceln und wieder das Lithium da rauszuholen. Also wir sind ein zentraler Lithium-Player für die westliche Welt.
Kommen wir auch gleich mal zu dem wichtigsten Projekt derzeit, nämlich der geplante Konverter in Guben. Ist ja eines der zentralen Projekte, Lithiumprojekte in Europa. Wo steht denn dieses Projekt gerade im Hinblick auf die Realisierung, sowohl was die Genehmigung angeht, als auch die technische Planung?
Also wir haben in Guben über die letzten 4 Jahre hinweg die Planung komplett vollständig umgesetzt. Wir haben im Mai letzten Jahres sämtliche Genehmigungen in Deutschland erhalten. Also unser Projekt ist an der deutsch-polnischen Grenze in dem Bundesland Brandenburg. Wir haben Förderzusagen bekommen aus der Landesebene und auch von der Bundesebene, weil wir ein zentrales Projekt sind. Wir sind vor wenigen Wochen zu einem der kritischen Rohmaterialprojekte der Europäischen Kommission in Europa ernannt worden für die Battery Supply Chain. Das wäre ein sehr, sehr wichtiger Schritt für uns. Wir sind letztendlich ready, um mit der Construction zu beginnen. Wir haben die Baukonzerne nominiert. Wir haben bekannt gegeben, dass Worley, einer der größten Baukonzerne weltweit, unser Generalunternehmer wird. Das, was wir noch nicht fertiggestellt haben, deshalb haben wir es noch nicht veröffentlicht, ist die Gesamtfinanzierung. Mhm. Und das liegt unterm Strich daran, dass der Lithiummarkt in den letzten 2 Jahren ziemlich unter die Räder gekommen ist. Es gab hier einen Oversupply. Vor allen Dingen gibt es auch aus meiner Interpretation eine gewisse Markteinflussnahme von Seiten der Chinesen. Der Lithiumpreis ist von $80.000 die Tonne, was ein übertriebener Höchstpreis war, bis auf $8.000 die Tonne runtergekommen. Und jetzt hat man kaum mehr ein Unternehmen, was profitabel im Lithiumsektor produzieren kann, was ein Zeichen dafür ist, dass wir den Boden erreicht haben. Und das hat die Fertigstellung unserer Finanzierung in den letzten 12 Monaten, muss ich schon sagen, schlicht und einfach verzögert. Aber dadurch, dass mehr und mehr strategische Marktteilnehmer sehen, dass der Markt sich jetzt langsam dreht und dadurch, das darf man nicht vergessen, dass auch die Nachfrage nach Lithium im Moment jedes Jahr um 30% weltweit steigt, sind wir extrem zuversichtlich, dass wir unsere Ziele und den Baubeginn kurzfristig erreichen können.
Du hattest schon die EU genannt. Da gab es jetzt gerade in dieser Woche ganz aktuell die Meldung einer Förderzusage von einem Projekt. Vielleicht kannst du damit da mal nochmal drüber erzählen und was das eigentlich für eine Bedeutung für euer Projekt hat.
Ja, die Europäische Kommission hat die kritischen Rohstoffprojekte benannt. Aber im Moment laufen die Prüfungen, die Definitionen letztendlich im Hintergrund, wie damit die Finanzierungslücken, die viele dieser Projekte in der Lieferkette noch haben, weil wir benötigen die komplette Lieferkette, wie diese geschlossen werden können. Diese Diskussionen laufen derzeit aktuell. Und parallel dazu fängt die Europäische Kommission aber an, auch gezielt Projekte wie unseres jetzt zu unterstützen. Und das ist bei uns in dem Fall geschehen durch eine Tochtergesellschaft der Europäischen Kommission, die heißt EIT Raw Materials. Und wir haben vor wenigen Tagen bekannt gegeben, dass wir dort insgesamt ein Funding von 2,5 Millionen Euro erhalten, die wir verwalten. Wir sind der Leader eines Technologiekonsortiums hier. Wir arbeiten hier zusammen mit Forschungsinstituten, sowohl auf der wissenschaftlichen Seite, Universitäten, als auch spezialisierten Dienstleistern, die für uns Testprogramme durchführen können. Und das Ziel ist, dass wir einige der zentralen Prozesse unseres Converters damit optimieren können, neue Technologien entwickeln, wo die Patente dann wiederum bei uns liegen würden, somit also Kosten sparen, aber gleichzeitig auch noch unsere Technologie zu einer Weltmarktführerschaft bringen. Und das ist ein sehr wichtiges Zeichen der Europäischen Kommission, dass diese ersten Gelder schon gewährt wurden.
Nun ist dieses gesamte Projekt in Guben natürlich von der Investitssumme deutlich größer, waren das 700, 800 Millionen Euro. Wo sind denn da noch Stellschrauben, wo ihr ran müsst? Wie viel Finanzierung ist denn schon gesichert?
Also wir haben im Großen und Ganzen das Kreditkonsortium für die Projektfinanzierung an der Hand. Das sind rund 60% der Gesamtfinanzierung. Wir haben Fördermittel, die zur Verfügung stehen. Wir versuchen, diese Fördermittel im Rahmen der unserer Diskussion jetzt auch mit der neuen Bundesregierung. Wir sehen in der Tat, dass es einen gewissen Politikwandel gibt. Das ist ja allein schon dadurch offensichtlich, dass wir ein 500 Milliarden Infrastrukturpaket aufgesetzt wurde in Deutschland. Das zeigt eine gewisse Form von neuem Mindset für die Bedeutung von wesentlichen Infrastrukturprojekten und für die Batteriezellen sind wir in Europa entscheidend. Man braucht unser Projekt und wir sind eines der Aushängeschilder letztendlich nicht nur in Ostdeutschland, sondern auf Basis der derzeitigen wirtschaftlichen Entwicklung für Gesamtdeutschland. Und auf der Seite des Eigenkapitals, des Equities, was die dritte Komponente ist, haben wir bereits sehr starke Partner an der Hand. Wir haben diese Seite aber noch nicht abgeschlossen. Wir haben aber die letzten Monate, weil wir haben diese Diskussion ja schon letztes Jahr, ich glaube Ende November, Anfang Dezember geführt, da waren wir schon sehr, sehr nah an finalen Abschlüssen. Dann sind die Marktbedingungen wieder mal dazwischen gekommen damals. Jetzt sind wir wieder an einer sehr, sehr aussichtsreichen Position. Also manchmal denke ich, die Marktteilnehmer glauben das nicht mehr, dass wir Guben finanziert bekommen. Wir werden Guben finanziert bekommen. Und ich hatte immer gewisse Zeitachsen genannt und in den nächsten Wochen kommen auch weitere News, die den klaren Weg der Umsetzung aufzeigen werden.
Du hattest ja schon bei der EU-Finanzierung, Stichwort Konsortium, Partnerschaften. Ihr habt auch andere Partnerschaften, ein Joint Venture mit dem Schweizer Bergbauunternehmen Arcor abgeschlossen. Worum handelt es sich da? Warum dieses Joint Venture?
Der Eigentümer eines extrem aussichtsreichsten Lithium-Projektes in Bosnien-Herzegowina. Bosnien ist EU-Mitgliedskandidat, wird bald Mitglied der Europäischen Union sein. Und wir setzen darauf, dass wir regionale Wertschöpfungsketten haben. Wir haben im Moment stabile Lieferverträge für unser Rohmaterial, das dann in den Lithium-Converter in Brandenburg in Guben eingesetzt werden soll. Vor allen Dingen über eins der größten Handelshäuser der Welt aus China, C&D Logistics heißt das. Wir verhandeln derzeit auch weitere Lieferverträge. Wir haben selbst auch, das wird manchmal noch vergessen, unser eigenes Handelsunternehmen ja in Zusammenarbeit mit Transamin in Genf aufgesetzt. Das heißt, wir sind sehr wohl auch in der Lage, dass wir weitere Rohmaterialien kaufen. Aber im Idealfall kriegen wir das Rohmaterial direkt aus der Nachbarschaft in Europa. Und es gibt in Europa nur sehr wenige aussichtsreiche Projekte. Und dieses Projekt ist ein sehr aussichtsreiches. Das ist noch in einer frühen Phase, also das ist ein sogenanntes Scoping-Studie fertiggestellt. Es passt sehr gut in unsere bestehenden Prozesse rein. Und der Deal ist noch nicht geclosed. Wir sind im Moment dabei, die letzten Closing-Bedingungen zu erfüllen. Hier geht es um einige Finanzierungsfragen unter anderem. Ja. Und dann ist es unser Ziel, damit einen Teil des zukünftigen Feedstocks oder aber das Rohmaterial, was wir aus Bosnien beziehen, für eine regionale osteuropäische Wertschöpfungskette zu verwenden. Weil wir vergessen manchmal, wie nahe Ungarn an Bosnien-Herzegowina und Serbien dazwischen sind. Das heißt, wenn man sich die europäische Landkarte anschaut, geschieht in Ungarn derzeit unglaublich viel. Der chinesische Autobauer BYD hat sich entschlossen, sein europäisches Hauptquartier nach Ungarn zu verlegen. CATL, der größte Batteriezellproduzent der Welt, ist bereits da. Viele Südkoreaner sind da. Das heißt, wir sehen in Ungarn einen unglaublichen Zukunftsmarkt. Auch wir führen dort Verhandlungen und es ist nicht auszuschließen, dass wir perspektivisch in den kommenden Jahren sagen, wir nehmen das Rohmaterial aus Bosnien-Herzegowina für eine osteuropäische Konverter-Lieferkette.
Wenn man sich das jetzt mal so alles anhört, ihr sagt zwar, ihr wollt europäisch regional sozusagen Lithium oder batteriefähiges Lithium produzieren, aber ihr bewegt euch ja trotzdem in den geopolitischen Spannungsfeldern, die wir heutzutage haben, vor allen Dingen auch die ganzen Handels- und Zollfragen von Amerika Richtung China, von Europa Richtung China. Als ein Unternehmen, was im Lithium-Bereich jetzt tätig werden will, wie beobachtet ihr denn das und gibt es da besondere Herausforderungen oder sagt ihr, wir sind jetzt schon sehr auf unseren eigenen Markt jetzt fokussiert und das beschäftigt uns jetzt nicht so sehr?
Sehr, sehr wichtig für uns. Genau genommen ist die Tendenz, die hat bereits kurz vor der Corona-Pandemie begonnen, eine Tendenz zur Regionalisierung von Wertschöpfungsketten. Während Corona hat das wegen der Einschränkung der Transportwege dann mehr Bedeutung bekommen und nach Corona, weil dann die geopolitischen Spannungen zugenommen haben, unter anderem wegen des Krieges in der Ukraine und der geopolitischen Spannung zwischen den USA, China und teilweise war da Europa involviert. Bei der Produktion von Elektroautos machen regionale Wertschöpfungsketten so oder so Sinn, auch unabhängig von der Geopolitik. Weil Batterien sind zum Beispiel sehr schwer. Und wenn große Mengen an Elektroautos produziert werden, macht es jetzt keinen Sinn, aus Asien Batterien nach Europa zu bringen. Wir brauchen eine Batteriezellproduktion in Europa. Nun hat das Beispiel Northvolt leider gezeigt, dass das nicht ganz so einfach ist. Ja? Das heißt, wir sind nach meiner Meinung in Europa auf Know-how aus Asien und auch aus China angewiesen. Und jetzt haben wir eine sehr interessante Komponente. Wir sehen nämlich, dass die Chinesen, unabhängig von der Politik, die chinesischen Unternehmen, neue Wachstumsmärkte suchen. In Nordamerika kann China im Moment sehr wenig machen. Das heißt, Europa, eines der Automärkte der Welt, ist ein super spannender Zukunftsmarkt. Und wir haben die interessante Kombination gehabt, dass nachdem wir als Critical Raw Materials Projekt ernannt wurden, haben wir natürlich auch aus der Industrie viele Glückwünsche bekommen. Aber wir sind insbesondere von chinesischen Partnern, Firmen, die wir seit vielen Jahren inzwischen kennen, weil dadurch, dass Lithium so ein globales Geschäft ist, sind wir auch viel in China unterwegs. Als erstes angesprochen worden und gesagt haben, Glückwunsch nochmal, wir verfolgen euch sowieso eng. Wie können wir hier zusammenarbeiten? Und das ist eine extrem spannende Komponente. Und wir verfolgen natürlich auch sehr eng jetzt die Entscheidungen der europäischen und deutschen Politik. Wir sehen zum Beispiel, dass Chinesen inzwischen in Europa auch mit MINT-Beteiligungen arbeiten. Das war noch vor 10 Jahren anders. Einfach damit sie in einen Markt kommen, der ein Riesenwachstumspotenzial bringt. Das heißt, die Geopolitik existiert. Die führt zu einer Regionalisierung. In der Regionalisierung ist es aber gut möglich, dass ausländische Unternehmen zusammen mit deutschen Spielern wie uns in engen Kooperationen die regionalen Märkte bedienen.
Okay. Jetzt haben wir über Guben gesprochen, über die europäischen, osteuropäischen Ambitionen. Aber ihr seid ja nun ein kanadisch-deutsches Unternehmen und das heißt, ihr habt auch Aktivitäten in Kanada, speziell das Georgia Lake Projekt. Wie ist denn da der Stand der Dinge?
Also wir haben genau genommen im Moment zwei große Projekte in Kanada und vielen Dank für die Frage, weil ich weiß, in der Öffentlichkeit ist einiges davon in den letzten 18 Monaten nicht wirklich wahrgenommen worden, auch weil wir unsere Kommunikation sehr stark auf Guben fokussiert hatten. Aber natürlich geht Kanada weiter und ich war jetzt die letzten 10 Tage in der Tat in Kanada, in Toronto und in Thunder Bay und in Nipigon und Georgia Lake an unserem Property. Und sowohl auf der Seite des Converters ist die Fläche jetzt komplett vorbereitet. Das sieht ähnlich wie in Guben aus. Wir haben auch dort ein großes Schild von einem Converter-Layout. Wir hatten da eine sogenannte Brownfield-Site. Also da gab es schon mal eine Industrieansiedlung. Eine der größten Papierfabriken Nordamerikas war in diesem Grundstück in Red Rock. Und in diesem Grundstück arbeiten wir mit einem Infrastrukturdienstleister, der im Moment alles für uns vorbereitet, der derzeit einen Tiefseehafen dort fertigstellt, der die Eisenbahnverbindung, die da noch liegt, derzeit aktualisiert, Hydropower gelegt hat, etc. etc. Also das Grundstück ist bald fertig. Das ist sehr, sehr wichtig, weil wir sehen im Moment in Nordamerika, in Kanada die Tendenzen, dass mehr und mehr Fördergelder zur Verfügung gestellt werden. Wir sind natürlich auch dort in den Fördermitteln mit etlichen Anträgen vertreten. Ich habe Invest in Ontario, die zentrale Fördermittelgesellschaft des Bundesstaates Ontario, wo wir zu Hause sind. Wir haben sehr intensive und konstruktive Diskussionen. Und das alles beruht aber auch auf unserer guten Partnerschaft mit den First Nations. Ja, die kanadischen Ureinwohner haben nach wie vor Landnutzungsrechte. Und es ist unser Willen und auch unsere Aufgabe, zusammen mit denen eng zu arbeiten. Und wir haben, seitdem ich das erste Mal in Kanada war, in der Region, das war im Jahr 2010, das ist jetzt 15 Jahre her, seitdem pflegen wir sehr intensive Beziehungen mit den First Nations. Und als ich jetzt da war, haben wir zum Beispiel mit allen 4 Chiefs, 2 Frauen, 2 Männern als Chiefs von den 4 First Nations Communities, mit denen wir zusammen agieren, waren wir zusammen an einem Tisch, das erste Mal, seitdem ich da bin. Weil das ist in Kanada nicht üblich, dass die First Nations mit einer Stimme sprechen. Wir haben das aber über die Jahre geschafft, dass wir ein extremes Alignment geschafft haben, dass wir sogar ein Bedürfnis dort geweckt haben, mit uns zusammen zu investieren, um die Projekte möglichst schnell voranzubringen, um Arbeitsplätze zu schaffen. Und das ist ähnlich, wenn ich das mal abstrahiere, wie das auch in Guben ist. In Guben waren wir vom ersten Tag an willkommen und das insbesondere der Bürgermeister, die Landräte, die Bundestagsabgeordneten, alle haben uns dort, die Bevölkerung haben uns dort wirklich willkommen geheißen und das war extrem wichtig für uns. Und wir haben dasselbe Umfeld in Kanada. Das heißt, in den nächsten Wochen werden hier einige News auch aus diesem Bereich kommen, um den Markt mal wieder darauf aufmerksam zu machen, aber auch, weil es jetzt die richtige Zeit dafür ist, weil auch in Nordamerika die Immobilität immer mehr an Fahrt aufnimmt, auch unseren kanadischen Projektstrang umzusetzen.
Kommen wir noch mal zu ein paar Zahlen. Fürs Q1 hattet ihr einen Verlust von 4 Millionen kanadischen Dollar gemeldet, operativer Cashflow von minus 2,3 Millionen. Wie sieht's denn im Verhältnis zur aktuellen Liquiditätssituation aus? Sind hier vielleicht noch Nachfinanzierungen, Fremdkapital, Eigenkapital notwendig oder wie lange kommt ihr damit über die Runden?
Also wir sind im Moment stabil ausgestattet und wenn man sich vorherige Interviews mit mir anschaut, habe ich ja mal klar auch betont, dass unser Anspruch ist, dass wir die Finanzierung über den Projektlevel schaffen. Und das ist in der Tat durch den schwierigen Lithiummarkt konnten wir das nicht 100% so umsetzen. Aber die Gespräche, die Verhandlungen mit strategischen Partnern laufen auf den Projektleveln die ganze Zeit über in intensivster Form weiter. Wir haben jetzt diesen neuen Projektlevel einer europäischen Holdinggesellschaft, ja, wo wir im Moment mit großen Finanzinvestoren verhandeln und ebenso parallel natürlich, wie ich das gerade schon mal erwähnt hatte, die Verhandlungen rund um die Gesamtfinanzierung von Guben. Ich gehe nach wie vor davon aus, dass unsere zentrale Finanzierung auf dem Weg nach vorne über die Asset-Finanzierung rankommen. Wir haben aber auch Diskussionen, gerade jetzt, wo wir ein strategisches Projekt sind, kriegen wir auch einige Anfragen von Unternehmen, von potenziellen Lieferanten von Rohmaterialien, die sagen, wir haben Interesse, auch auf der Holding-Ebene reinzukommen. Das würden wir uns bei strategisch relevanten Partnern, wo wir der Meinung sind, dass die für einen signifikanten Mehrwert sorgen, würden wir das auch akzeptieren. Und ich habe manchmal Diskussionen mit, ich habe ständig Diskussionen und intensive Gespräche mit Investoren. Manchmal habe ich aber so Situationen, wo ich einfach die Investoren auch nochmal daran erinnere, dass ich immer noch größter Einzel-Shareholder bin. Das heißt, ich bin kein klassisch angestellter Manager, sondern jemand, dem das die Entwicklung unserer Aktie und des Gesamtwertes der Gesellschaft extrem am Herzen liegen. Und wir sind nach wie vor in dem, was wir tun. Fast die gesamte Lithiumindustrie, dafür kann ich jetzt schon sprechen, ist im Moment hoffnungslos unterbewertet. Und in dem Moment, wo wir sehen, dass der Lithiumpreis den Boden, den wir jetzt im Moment sehen, in Bodenbildung abgeschlossen hat und nach oben geht, werden wir auch sehr massive Anstiege in vielen Lithiumaktien. Und wir werden dafür sorgen, dass auch bei uns der Fall sein wird, sehen.
Du hast schon gesagt, du bist größter Anteilseigner. Dennoch hast du dich jetzt auf den Chairman-Posten zurückgezogen und den Vorstandsvorsitz, also den CEO-Posten, abgegeben. Keine Lust mehr oder andere Ambitionen?
Nein, es ist die Börse beurteilt sowas immer mit einem sehr kurzfristigen Blick. Es war eher so, dass ich ja neben meiner Chairman-Position den Posten des CEOs interimsmäßig wieder übernommen habe. Das war ja vor über 2 Jahren, vor gut 2 Jahren der Fall. Also ich mache das schon viel länger, als ich das eigentlich vorhabe.
Interim hatte viele vergessen.
Und das hat natürlich 2 Konsequenzen gehabt. Zum einen mal habe ich die Zeit nie als reif gesehen, da ich auch einer der zentralen Unternehmer natürlich in der Hottech bin. In schwierigen Zeiten, wenn der gesamte Markt fällt, ja, dann übergibt man so etwas nicht. Ich wollte erst, dass das Feld richtig bescheren. Und zum Zweiten dauert das auch ein bisschen, bis man einen Nachfolger entsprechend aufgebaut hat. Man kann diese Doppelfunktion in keinem Unternehmen der Welt aus meiner Sicht dauerhaft wahrnehmen. Das ist sowohl für die Corporate Governance falsch, das sind aber auch viel zu viele Aufgaben. Also wenn man sich das bei uns anschaut, viele wissen ja, ich kümmere mich sehr stark um Finanzierung, strategische Partnerschaften und gleichzeitig war ich als Chief Executive Officer ja auch noch verantwortlich für die gesamten Operations. Ja, unterm Strich, das ist zu viel, das geht nicht. Und wir haben den Mirko Olnarovic, der mein Nachfolger ist, der seit über 2 Jahren im Unternehmen ist, der ist die letzten 12 Monate sehr intensiv mit mir mitgelaufen. Der ist international ein Gesicht von Hottech. Der war auf allen Konferenzen dabei. Die ganze Lithiumindustrie kennt ihn. Ja. Der hat für uns wichtige Verträge verhandelt, ist auch unser Managing Director bei unserem Rohstoffhandelshaus, was ich gerade erwähnt hatte, Rocktech Trading in Genf zusammen mit Transamin, ist ja einer der Managing Direktoren, ja. Das heißt, er war genau die richtige Person und jetzt war die Zeit reif und wir haben den Wechsel der Interim-CEO-Position dann damit umgesetzt, aber ich weiß, dass dann manche haben mich angerufen und haben gesagt, was ist los, setzt du dich jetzt zur Ruhe? Das ist natürlich in der Phase, in der wir jetzt sind und mit dem, was ich auch in dem Interview schon angedeutet habe, nordamerikanische Lieferkette, westeuropäische, osteuropäische Lieferkette, bin ich vollends beschäftigt und habe eigentlich fast noch mehr zu tun als jemals zuvor, aber wir können unsere Aufgaben jetzt endlich so vernünftig aufteilen, dass es wirklich im Sinne der Gesellschaft ist.
Und zum Abschluss doch nochmal eine ganz globale Frage, nämlich zum Lithiummarkt. Du gehst davon aus, der Lithiumpreis hat seinen Boden gefunden. Welche hausinternen oder welche Erwartungen hast du denn an den Lithiummarkt preislich? Wie korrespondiert das mit euren eigenen Prognosen? Seid ihr da sehr konservativ oder sagt ihr, okay, wir warten so und so erstmal nur ab und schauen erst dann, wenn sich der Preis wieder bewegt, ehe wir dann da, ich sag mal so, nochmal nachrechnen? Also lieber Worst-Case-Berechnung oder habt ihr da vielleicht ein bisschen mehr Optimismus in der Preiserwartung?
Also wir haben ja einen Blick auf den Markt, der sich, so schwer das ist, über die nächsten 25 bis 30 Jahre bezieht. Wir arbeiten auch mit vielen Daten von Analysehäusern. Die haben ja selbst eine sehr enge Beziehung mit Mercedes-Benz. Das ist unser größter Kunde und ein sehr enger Partner. Ja, wir haben ja auch einen ständigen Austausch, der für uns sehr wichtig ist, weil wir damit den direkten Blick auch haben in die Autoeinkäufer und die Wertschöpfungskette aus Sicht eines Autoproduzenten. Und unsere Durchschnittserwartungen waren immer in der Range zwischen 20.000 und $25.000 pro Tonne Lithiumhydroxid, das Lithium, was wir produzieren wollen. Mhm. Bei dem jetzigen Preis von, ich glaube, wir sind im Moment so bei 8.300, produziert wirklich maximal noch ein oder zwei Lithiumunternehmen weltweit profitabel. Und noch vor einem Jahr wären wir auch nicht in der Lage gewesen, profitabel zu produzieren. Ich sage jetzt mal was ein bisschen eigenartig klingt und manchmal als Rechtfertigung ausgelegt werden könnte, ist es aber nicht, wenn man da rational drüber nachdenkt. Die Lithiumunternehmen, die letzten zwei Jahre in Produktion gegangen sind, die bluten derzeit ganz schön, weil die erreichen alle ihre Produktionskosten nicht mehr. Wir haben Verzögerungen im Projekt, die nicht beabsichtigt waren, aber die letzten 18 Monate durch dieses Marktumfeld eigentlich sehr gut sind für uns. Ja, es kommt, man kann zu spät im Markt sein, man kann aber auch zu früh im Markt sein. Mhm. Und dass sich der Markt nochmal so einknickt, hat keiner in der Industrie und auch von unseren Kunden und Zulieferern in dieser Form erwartet. Aber so ist das Leben. Das heißt, unsere Position ist im Moment eine sehr starke und stabile. Und wir kommen aus diesen schwierigen Situationen stärker raus. Und wir haben die letzten 12 Monate parallel zu den ganzen Finanzierungsgesprächen vor allen Dingen an unseren OPEX und CAPEX gearbeitet. Wir haben diese signifikant senken können. Dazu, bevor ich offizielle Zahlen sage, das müssen wir dann, das werden wir offiziell auch in Form von einer Pressemeldung verkünden. Ja, so dass wir auch bei jetzigen Preisen durchaus mal zumindest Break-Even und vielleicht sogar leichte Gewinnmargen hätten. Das wäre vor 12 Monaten noch nicht der Fall gewesen. Das heißt, die Kostenbasis wird immer besser. Jetzt zur Technologieentwicklung, wie das, was uns jetzt die Europäische Kommission über das EIT mitfinanziert, ja, die sind auch wiederum entscheidend auf dem Weg nach vorne. Also wir rechnen im Moment mit einem Worst-Case-Szenario von $10.000 bis $12.000. Die Autobauer rechnen im Moment mit Szenarien um die $20.000 langfristig. Ich persönlich glaube, dass wir wieder sehr schnell über die 20.000 auch hinausgehen werden. Wir haben halt extreme Zyklen im Rohstoffsektor. Und im Moment haben wir eine Phase, wo in Simbabwe, einer der großen Lithium-Rohstoffproduzenten, die zwei größten Minen ihren Betrieb eingestellt haben, wo wir in China über ein Drittel der dortigen Lithium-Converter sind, wie es so schön heißt, jetzt in Care und Maintenance produzieren, also derzeit nicht. Einige der australischen Lithium-Produzenten können für die jetzigen Kurse nicht produzieren, für die jetzigen Preise, das wissen wir. Das heißt, im Moment wird das Angebot deutlichst zusammengefahren. Ja, und wir werden daraus als Reaktion sehr bald wieder deutlich höhere Preise sehen. Es ist nur schwierig zu sagen, was sehr bald ist. Das kann in 4 bis 6 Wochen sein, das kann aber auch bis zu 6 Monate dauern, weil niemand hat auf dieser Welt den Überblick über die Lagerbestände und keiner weiß auch im Moment, wie die jetzt aktuellen Verkaufszahlen der Autokonzerne in der E-Mobilität aussehen. Aber wir haben insgesamt global Wachstumsraten nach wie vor von 30% in der E-Mobilität. Das vergisst man manchmal in Zeiten, wo alles ein bisschen depressiver erscheint. Und wenn die Trendwende jetzt kommt, dann werden davon einige Lithium-Aktien auch wir als Rocktec massiv profitieren.
Ja, damit herzlichen Dank für deine Ausführungen. Ich hoffe, bei der nächsten Pressemitteilung können wir uns dann wieder mal darüber unterhalten. Und bis dahin alles Gute und Dankeschön nochmal.
Vielen Dank für das Interesse. Alles Gute.